Hochverfügbarkeit und IT-Security zu garantieren, ist Ihr Daily Business, unseres auch. Immantares Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke. Heute unser Experte. Bernhard Fischer begann seine Karriere als Netzwerktechniker, verantwortlich für den Aufbau eines österreichweiten IP-Backbones und später für die Entwicklung und den Betrieb der wichtigsten Internet-Services für dieses Netzwerk. Nach dem Wirtschaftsinformatikstudium an der Universität Wien wurde er Forschungsmitarbeiter und Dozent an der Fachhochschule St. Pölten in den Bereichen Computernetzwerke, Betriebssysteme und IT-Security. Seit 2017 ist er Security Consultant bei der Firma Antares Netlogics.
Herzlich willkommen zum Antares Tech Talk. Das hier ist der dritte Teil aus unserer Darknet-Serie. Mein Name ist Bernhard Fischer und ich bin Security Consultant bei Antares Netlogics. In den vorangegangenen beiden Episoden haben wir über die Anonymität im Allgemeinen und dann im Speziellen über die Anonymität im Internet gesprochen und verschiedene bekannte Standardmethoden habe ich da vorgestellt und dabei haben wir auch festgestellt, dass eigentlich alles das, was die normalen Werkzeuge, so wie zum Beispiel das Incognito-Window, hergeben, nicht wirklich zu brauchbarer Anonymität führt. Und dann habe ich auch den Begriff der sogenannten starken Anonymität geprägt und das ist das, was man braucht, wenn man tatsächlich unentdeckt bleiben möchte und das ist das, was man braucht, wenn man tatsächlich überwachungsresistent sein möchte oder bleiben möchte. Starke Anonymität ist etwas, das man auch im Darknet haben möchte. Man möchte also so dabei absolut überwachungsresistent sein. Und ja, wie kommt man dazu? Indem man eben die Methoden, die man einsetzt, müssen alles so von Haus aus designt sein, dass sie auch im Worst Case trotzdem eben die Anonymität garantieren. Und so Annahmen wie, naja, da ist ja nur mein Internetprovider, alle anderen können eh nicht spionieren, aber nur der Internetprovider zum Beispiel, das sind also ungültige Annahmen genau genommen, weil wenn der Internetprovider spionieren kann, auch wenn es nicht tut, dann kann es vielleicht jemand anderer, ohne dass der Internetprovider davon weiß. Und aus demselben Grund sind auch so Dinge, die hier und da mal diskutiert werden, wie staatliche Trojaner und Backdoors, extrem gefährlich und auf jeden Fall nicht der richtige Weg, weil wenn es ein Backdoor gibt, dann wird es über kurz oder lang auch irgendjemand anderer finden, von dem man auf gar keinen Fall möchte, dass er dieses Backdoor findet. Egal, ob das jetzt irgendwelche anderen Staaten, andere Geheimdienste, Kriminelle oder sonst irgendwas sind. Also bewusst Backdoors in etwas einzubauen, ist also definitiv immer eine schlechte Idee, egal von wem die Idee kommt. Ganz allgemein möchte ich hier ein bisschen, bevor wir zur Technik kommen, über Märkte und Wirtschaft sprechen. Und da steht so die Frage im Raum, ja, was ist eigentlich ein Markt? Ne, ein Markt entsteht dann, wenn es ein Angebot und eine Nachfrage zu irgendetwas gibt. Und das ist völlig unabhängig davon, was das Motiv ist. Also ich sage jetzt mal, egal ob das, was auf dem Markt gehandelt wird, legal oder illegal ist, das ist egal. Wenn es ein Angebot gibt und eine Nachfrage danach, dann wird sozusagen automatisch ein Markt entstehen, egal ob man das will oder nicht. Und damit die beiden, also der Verkäufer und der Käufer, aber zusammenkommen und auch einen Handel abschließen können, braucht man natürlich eine Handelsplattform. Und durch das Internet, durch die Entstehung des Internet in den letzten Jahrzehnten ist also plötzlich aus lokalen kleinen Märkten eben ein weltweiter Handel entstanden, beziehungsweise der weltweite Handel sehr einfach geworden, weil man plötzlich Händler und Käufer zusammenbringen hat können auf einfachste Art und Weise, was vorher mehr oder weniger de facto unmöglich war. Und dieser Handel ist, liegt irgendwie in der Natur der Sache, in der Natur des Menschen, dass man eben gewisse Dinge gerne haben möchte und dann danach sucht und hoffentlich es auch irgendwo findet. Wie schon gesagt, das hat es aber auch schon vor dem Internet gegeben natürlich, und wenn ich jetzt etwas techniklastig bleibe, also weg vom allgemeinen Handel zu dem, was halt in Netzwerken gehandelt wird, dann haben wir vor dem Internet, also ich sag mal in den 80er und 90er Jahren, hat es sogenannte Mailboxen gegeben, wo man sich mittels Modem hat einwählen können, und dort haben wir zum Beispiel sogenannte Wares vertrieben und andere Dinge, die man halt softwaremäßig tauschen kann. Wie schon gesagt, mit dem Internet ist das Ganze viel einfacher geworden, und da brauchen wir nicht ins Darknet hineinschauen. Es gibt jede Menge private Handelsplattformen im Internet. Also eine der ersten bekannten war eBay zum Beispiel, aber ich sage mal ganz große, auch so wie Amazon, oder in Österreich haben wir das Willhaben, aber auch andere, so wie Booking.com, Airbnb und viele andere sind in Wahrheit ja Handelsplattformen, um Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Und vielleicht auch noch, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Handelsplattform und einem Online-Shop? Nee, in einem Online-Shop verkauft ein Hersteller seine Produkte, in einer Handelsplattform ist also was wesentlich Flexibleres. In einer Handelsplattform können eben verschiedene Verkäufer ihre Produkte anbieten an viele Käufer, die eben da drinnen sind. Und und das Problem jetzt an diesen normalen Handelsplattformen ist, dass, um zurückzukommen auf das Darknet, dass die Frage im Raum steht, was darf ich denn alles verkaufen? Und da gibt es jetzt natürlich auch einen grauen Bereich, weil nicht in jedem Land dasselbe legal bzw. illegal ist. Also in manchen Ländern dürfen Sachen verkauft werden, die in anderen Ländern verboten sind. Und das ist ein sehr, sag ich mal, interessantes Thema, weil das bis heute nicht wirklich geklärt ist eigentlich, und wahrscheinlich eben andere Spielregeln als die alten hier gelten müssen, ganz einfach, weil das Internet ja an den Ländergrenzen keinen Halt macht, sondern eben ein weltweites Netzwerk ist. Und ja, in den vergangenen Jahrzehnten hat natürlich auch immer wieder versucht, die Politik hier irgendetwas zu regulieren auf irgendwelche Arten und Weisen, die teilweise nicht funktioniert haben. Ganz einfach, weil ich mal unterstelle, dass manche Politiker hier technologisch noch im Zeitalter von Briefen und Faxgeräten leben. Und mit der Entwicklung des Internet hat es eben auch Handelsplätze für eben sogenannte illegale Sachen gegeben, und über kurz oder lang ist aber da eben die, Polizei, Geheimdienste und so weiter darauf aufmerksam geworden und haben einige dieser Marktplätze, die es da in den 90er Jahren gegeben hat, eben ausgehoben, weil eben aufgrund der IP-Adresse das mehr oder weniger zurückzuführen ist, wie ich in den letzten Podcasts schon erzählt habe, auf im Endeffekt auf irgendwelche Personen. Und ja, es hat eben eine Zeit lang gedauert, bis man auch in Kreisen der Polizei bemerkt hat, dass man mit IP-Adressen viel machen kann. Und aus dem Grund ist eben die Anforderung an die Anonymität im Hinblick auf IP-Adressen eben gestiegen, wesentlich mehr gestiegen. Und zu dem Zweck sind dann verschiedene Netzwerke entwickelt worden, zum Beispiel eben das Tor-Netzwerk oder I2P oder das Freenet. Und die Gründe für Anonymität, warum man Anonymität benötigt, habe ich ja in den vorangegangenen Podcasts erklärt. Und durch diese Netzwerke, die da entstanden sind, da komme ich später dann noch ein bisschen genauer dazu, sind eben dann auch diese Marktplätze, die eben die weniger legalen Sachen verkauft haben, dort hinein verlegt worden, weil hier eben starke Anonymität möglich ist. Ja, um ein paar zu nennen, die wahrscheinlich eh jeder schon gehört hat. Ich glaube, der bekannteste Marktplatz im Darknet war Silk Road. Gibt es aber jede Menge andere, so wie Alphabet, Agora, Evolution, Nucleus, Hansa, Dream Market und eine noch viel längere Liste an Marktplätzen, die es da drinnen gibt. Gibt es ja im ClearNet, also im normalen Internet, genauso. Ein paar davon habe ich ja heute genannt, und das sind nur ein paar große Beispiele. Es gibt hier hunderte Handelsplattformen im Internet und im Darknet natürlich auch. Vielleicht ein Begriff, der manchen jetzt auch im Kopf herumgeistert, die Pirate Bay. Die Pirate Bay ist keine Handelsplattform und auch nicht im Darknet. Ja, das gehört überhaupt nicht hierher, es ist was völlig anderes. Die Pirate Bay ist ein, wie man, wenn man so will, ein Inhaltsverzeichnis, wo man welche Software downloaden kann oder wo man welche Videos oder sonst irgendwas downloaden kann. Auf der Pirate Bay selbst kann man gar nichts downloaden und das Ganze ist auch im normalen Internet verfügbar. Das hat also gehört hier nicht in das Thema hinein, falls das jetzt irgendjemand gedacht hat. Ja, im Darknet gibt es natürlich jetzt neben diesen Handelsplattformen noch jede andere Sachen, Webseiten über alle möglichen verschiedenen Themen. Es gibt Foren, wo man sich gegenseitig austauschen kann und natürlich auch jede Menge Online-Shops und eben die Handelsplattformen. Um einen Handel abzuschließen, braucht man aber eben eine gewisse Reputation. Das heißt, man kauft und verkauft nur von, wie soll man sagen, angesehenen Käufern, Verkäufern. Und das ist jetzt auch nichts Spezielles für das Darknet genau genommen. Es ist ja hier in der normalen Internetwelt auch so. Da hat zwar der Staat eine gewisse Kontrollfunktion über welche, sag ich mal, Produkte verkauft beziehungsweise gekauft werden können. Und ich sag mal, gerade Österreich ist ja ein besonders unternehmerfeindliches Land, was im Endeffekt die Preise in die Höhe treibt, was eben hier, was bedeutet, es ist sehr stark reguliert. Aber unabhängig davon hat jede Handelsplattform zum Glück, sage ich mal, eine gewisse Selbstregulierung. Und das ist einfach die Bewertung von Produkten, von Verkäufern und von Käufern, die man hier gegenseitig tun kann. Und das ist so das mächtigste Instrument eigentlich, mit dem man schlechte Produkte vom Markt wieder herunterbekommt, beziehungsweise auch schwarze Schafe auf beiden Seiten, also auf beiden Verkäufer- und auf Käuferseite, erkennen kann. Und ich unterstelle mal, dass hier jeder, der den jüngsten Podcast hört, schon einmal irgendwo bei Amazon oder sonst in einer Plattform irgendetwas gekauft hat. Und da kann man mit 5 Sternen normalerweise etwas bewerten. Und wer kauft denn schon ein Produkt, was nur 2 Sterne hat? Da kaufe ich doch lieber das andere, was 4,9 hat oder 5 oder wie auch immer. Es liegt so auf der Hand. Und das gibt es natürlich im Darknet genauso. Also auch dort, diese Handelsplattformen haben eben gewisse Möglichkeiten, wo man solche Bewertungen vornehmen kann und eben seine persönliche Reputation steigern kann, indem man eben hier ordentliche, sag ich mal, Dienstleistungen anbietet. Weil nur, weil man hier illegale Waren, sage ich jetzt mal, vertreibt, heißt das ja noch lange nicht, dass es ein völliger Raum ohne Gesetze ist, sondern auch dort sind im Endeffekt ja Menschen drin, die hier ordentlich handeln wollen. Der eine möchte Geld verdienen und der andere möchte ein ordentliches Produkt haben. Ja, und man versucht sich also natürlich zu schützen vor Scammern, die einen über den Tisch ziehen und natürlich auch vor Polizei und Geheimdiensten, die versuchen, das System zu infiltrieren. Und da hat man genauso diese Schutzmaßnahmen dort in solchen Plattformen drinnen. Aber nicht nur das, auch in Foren und so weiter, weil es eine Möglichkeit ist, um sozusagen sich auch dort vor schwarzen Schafen zu schützen. Und genau aus diesem Grund kann man sich jetzt auch nicht einfach so als Neuling da irgendwo in ein Forum einloggen und mal nachfragen, ob es hier ein paar gestohlene Accounts von meiner Firma gibt. Also da wird man wahrscheinlich nicht so einfach eine Antwort bekommen. Der Handel im Darknet ist aber jetzt gar nicht so eine einfache Sache, denn man muss jetzt immer den gesamten Zyklus betrachten und nicht nur der Klick, den man in dem Online-Shop durchführt, sondern man muss immer das Gesamte betrachten. Das heißt jetzt, ich sag mal, von der Produktion der Ware, was auch immer das ist, oder vom Besorgen der Ware, wo auch immer die herkommt, über das Marketing, also in der Online-Plattform oder einer Online-Plattform oder in mehreren Online-Plattformen das anzubieten. Dann natürlich die Geldtransaktion darf man nicht außer Acht lassen, denn im Endeffekt möchte man ja was verdienen damit. Ja. Und auch die Auslieferung der Ware. Wenn das Software ist, ist es unter Umständen einfach, aber andere Dinge, die man sozusagen angreifen kann, irgendwelche Medikamente oder sonst irgendetwas, muss ja dann im Endeffekt auch ausgeliefert werden. Und da kommt man dann wieder in die reale Welt. Und auch das ist etwas, das unter Umständen durchaus kompliziert sein kann. Und bei jedem dieser Schritte in diesem gesamten Zyklus können natürlich Fehler passieren und einen oder den einen oder den anderen oder mehrere de-anonymisieren, was in dem Sinn natürlich verheerend ist, weil dann die ganze Sache eben auffällt. Und geschichtlich betrachtet sind ja, also jetzt im Hinblick, weil ich da eben auf Security Focus habe und Darknet, sind in diesem Hinblick ja viele dieser Handelsplattformen auch aufgeflogen, was nicht heißt, dass nicht neue entstehen können. Aber viele wurden eben enthüllt, und zwar nicht deswegen, weil die Netzwerke schlecht sind oder sonst irgendwas, sondern im Endeffekt im Wesentlichen aufgrund von menschlichen Fehlern bei irgendeinem dieser Schritte in diesem gesamten Lebenszyklus sozusagen von einem Produkt, von der Herstellung oder von der Besorgung bis hin zum Verkauf. Wenn ich jetzt etwas mehr Richtung IT-Security schaue, was gibt es denn jetzt eigentlich IT-Security oder IT-Spezielles im Darknet so alles zu kaufen? Ich glaube, das bekannteste sind die sogenannten Zero Days, die je nach Qualität eben einen entsprechenden Preis haben. Dann kann man dort natürlich jede Menge an E-Mail-Listen oder Account-Listen oder bestehenden Accounts kaufen. Botnet as a Service zum Beispiel, Spam as a Service, Money Transfer Services und noch vieles mehr, um einen kompletten Angriff durchzuführen. Und die wenigsten Angriffe werden von ein und derselben Person von Anfang bis Ende durchexerziert, sondern in der Praxis sozusagen in Wahrheit sind immer ein, nachdem die Angriffe so kompliziert sind, sind immer eben ein Zusammenspiel von vielen solcher Dinge. Und wenn ich jetzt sage, also es ist auch bekannt heute, dass der Entry-Punkt, also der erste Eintrittspunkt in eine Firma, in der Regel meistens der Klick auf einen Link in einem E-Mail drinnen ist, bedeutet also, irgendjemand muss in der Lage sein, eine Menge E-Mails zu versenden mit irgendeinem Service, und dieses Service muss ich also nicht zwingendermaßen selbst da alles aufbauen, weil es ja durchaus komplex ist, sondern kann eben Spam as a Service zum Beispiel im Darknet kaufen. Wie komme ich jetzt in das Darknet überhaupt hinein? Ja, das gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und vorweg gleich vielleicht, also Darknet, dieser Begriff suggeriert so ein bisschen, dass das irgendwie ein einziger bestimmter Platz ist, wo man hingeht, und dort findet man das alles dann. So ist das aber nicht. Es ist einfach nur ein Überbegriff für eine Vielzahl von verschiedener Dinge, die irgendwie hier zusammenspielen. Das ist genauso wie wenn ich sage, ja, such doch mal im Internet nach X oder Y. Das Internet ist auch nicht ein ganz bestimmter Ort, sondern eben ein riesiges Ding, in dem viele Dinge drinnen sind, viele Plattformen, Suchmaschinen, Foren, unüberschaubar, und niemand hat noch das gesamte Internet durchsucht. Und in Bezug auf Darknet ist eben das genau das Gleiche. Es gibt eben verschiedene Netzwerke, die ursprünglich dafür entwickelt worden sind, genau das zu können. Allen voran ist das das Tor-Netzwerk, dazu komme ich dann gleich später. Und dann gibt es die vergleichbar sehr ähnliche Netze sind das Invisible Internet Project, kurz I2P. Dann gibt es das Freenet, das vor kurzem auch auf Hyphernet umgetauft worden ist. Aber nicht nur das, es gibt auch Messenger-Dienste, ich sag mal so wie Signal oder WhatsApp, die gerne für, sag ich mal, illegale Dinge hergenommen werden. Ich glaube, der wohl schmierigste Messenger ist der sogenannte Kick-Messenger, aber auch Telegram wird hier gerne verwendet, mit verschiedenen Foren, wo man sich eben zu einschlägigen Themen unterhalten kann. Es ist also alles eben ein riesiges Ökosystem und nicht, wie vorher schon gesagt, ein Platz, wo man dann hingeht, und da findet man alles, was die ganze Sache natürlich sehr komplex macht. Und ich auch den Begriff Darknet Monitoring, wie ich ganz in der ersten Folge gesagt habe, der ja in IT-Security-Kreisen gerade ein recht moderner Begriff ist, sollte man eben diesen Begriff Darknet Monitoring hier mit etwas Vorsicht verstehen. Das wäre genauso, wie wenn einer sagt, ja, ich mache jetzt ein Internet-Monitoring und überwache das ganze Internet nach irgendwelchen illegalen Dingen, weil ganz so einfach ist das eben nicht. Beim Internet weiß nur jeder halbwegs zumindest, wie es funktioniert. Und ich glaube, es ist sehr einleuchtend, dass man nicht das Internet auf eine bestimmte Aktivität einfach so überwachen kann. Im Speziellen möchte ich jetzt auf das Tor-Netzwerk eingehen. Tor ist, glaube ich, der Vorreiter und war das erste Netzwerk in dem Sinn, was starke Anonymität ermöglicht hat. Und es ist erstmals im Jahr 2002 veröffentlicht worden. Es ist eben ein generisches Netzwerk, das überwachungsresistent ist, kann man so allgemein sagen. Und ganz ursprünglich ist das Projekt gesponsert worden vom amerikanischen Verteidigungsministerium, eben mit dem Sinn und Zweck, eine Netzwerktechnik zur Verfügung zu haben, wo man auch in Krisengebieten als Militär eben kommunizieren kann über bestehende IP-Dienste, ohne dass einem der Feind überwacht, was ja wohl einleuchtend ist, warum man das haben möchte. In der vorangegangenen Folge habe ich auch viele andere Gründe genannt, warum jemand eben überwachungsresistent kommunizieren möchte. Ja, und Tor ist eben so eine Technik. Tor ist die Abkürzung in Wahrheit für The Onion Router, also der Onion bzw. der Zwiebelrouter, wobei der deutsche Begriff natürlich nicht benutzt wird in Wahrheit. Und das geht auf das Konzept zurück, dass man, sag ich mal, auf Deutsch mit das Zwiebelschalenmodell übersetzen kann, obwohl das, diesen Begriff, so habe ich eigentlich auch noch nicht gehört, dass es jemand benutzt, aber es veranschaulicht, glaube ich, sehr gut, wie es funktioniert. Das werde ich gleich erklären. Wie funktioniert das Tor-Netzwerk? Also es gibt eine Menge an Nodes, die im Internet zur Verfügung stehen, und diese Nodes sind alle sehr ähnlich. Es ist eine Menge an sogenannten Eintrittsknoten, Transfer-Nodes, da sind welche mittendrin, und Exit-Nodes. Exit-Nodes sind solche, wo man dann wieder ins Internet hinauskommt. Und alle diese Nodes sind eben in einem Directory gelistet. Das heißt, es gibt also irgendwo ein Directory, gibt natürlich mehrere Directory-Services, und da kann man sich die Liste an allen bestehenden Nodes downloaden, beziehungsweise man wird es nicht machen, aber der Client natürlich. Ja, und wie funktioniert das jetzt? Es gibt also einen Tor-Client und den kann man sich installieren, und der Tor-Client im Prinzip geht einmal her und holt sich eine Liste, diese Liste an Nodes, die zur Verfügung sind, und wählt dann auf zufällige Art und Weise drei davon aus, und der verbindet sich dann eben zu dem ersten Entry-Node und führt einen Schlüsseltausch durch, um eben die Verbindung in Folge dann verschlüsseln zu können. Und dann schickt er diesem ersten Node ein Kommando, wo er ihn mehr oder weniger darum bittet, mit die Verbindung zu einem nächsten, also den er ausgewählt hat, zu einem nächsten Knoten herzustellen. Die Verbindung wird dann hergestellt, und mit diesem nächsten führt der erste Client wiederum einen Schlüsseltausch durch, was so viel bedeutet wie: der Entry Node kann nun die Kommunikation zwischen dem Client und dem nächsten Node also nicht mehr sehen, weil es ja verschlüsselt ist und der Schlüsseltausch ist mit dem nächsten durchgeführt werden. Und diese Sequenz wird dann noch mit einem dritten Node durchgeführt, und dann von dem dritten Node gibt es dann eben eine Verbindung ins Internet. Und das kann man also, diese Kommunikation kann man so vergleichen, wie wenn man einen Brief an jemanden schreibt und man steckt ihn in ein Kuvert hinein, und diesen gesamten Brief steckt man wiederum in ein weiteres Kuvert und das Ganze wiederum in ein weiteres Kuvert und bekommt also so eine Kette von drei Personen, wo der erste, der den Brief bekommt, packt ihn aus, sieht, drinnen ist noch ein Kuvert, gibt das also weiter an den nächsten, der packt es wieder auf, sieht, drinnen ist noch ein Kuvert und packt es aus und gibt es dann sozusagen dem letzten, mehr oder weniger. Und durch dieses Modell hat man es also geschafft, dass keiner der Knoten, die hier in dem Spiel mitspielen, einen vollständigen Überblick über die gesamte Kommunikation hat. Der Einzige, der es weiß, ist also der Client selbst natürlich, aber alle anderen, der Client selbst bin ja ich unter Anführungszeichen, also das ist mein Stück Software, aber alle anderen, die dazwischen sind, sehen immer nur die Kommunikation zwischen dem Vorher und dem Nachher, aber keiner kann die gesamte Kommunikation überwachen. Und dadurch habe ich hier also eben eine Anonymisierung geschafft, weil eben niemand das andere sehen kann. Und damit man eben die Kuverts, also in diesem Kuvertbeispiel, könnte jetzt natürlich einer dazwischen auch das Kuvert eines anderen aufmachen. Und das tut man, das hat man eben in der Software so gelöst, dass man es einfach verschlüsselt. Und durch die Verschlüsselung hat man also jetzt nicht die Möglichkeit, dass einer mittendrin auch noch hineinschauen kann, was da passiert. Das ist jetzt die Kommunikation von einem Client ins Internet. Vorher habe ich aber von Marktplätzen im Internet gesprochen, und Services im Internet sind ja normalerweise nicht anonym. Das heißt, sehr wohl sind die IP-Adressen von Google zum Beispiel bekannt oder von Amazon oder sonst irgendjemandem, irgendeinem Service sind diese IPs einfach bekannt. Wenn ich also den Marktplatz ebenfalls anonymisieren möchte, dann muss ich den gesamten Service ebenfalls in dieses Netzwerk hinein legen. Und das funktioniert also so, dass man sich grundsätzlich vorstellt, man nimmt zwei solcher, so einer in Serie geschaltete Kette, von der ich da vorher gesprochen habe, wo ein Node an den nächsten und an den nächsten sozusagen verbunden wird und das eben in sich immer verschlüsselt ist. Und wenn ich jetzt zwei so Ketten habe und die einfach Kopf an Kopf zusammenschalte und mir vorstelle, an einem Ende ist eben der Client und am anderen Ende ist der Service, dann habe ich es also geschafft, auch ein Service in das Netzwerk hinein zu verlegen. Und damit jetzt der letzte Node weiß, dass es jetzt nicht eine Verbindung ins Internet ist, die man ja normalerweise über, ich sage jetzt mal, wenn man eine URL eingibt, www.google.com, dann weiß eben aufgrund der URL, dass es im Internet ist, und hat man hier eine spezielle Top-Level-Domain, also nämlich .onion, gewählt, die es so im Internet nicht gibt, und anhand dieser Top-Level-Domain .onion weiß jetzt der Exit-Node, das ist eben in Wahrheit also der dritte Node in der Kette, dass es sich jetzt hierbei nicht um eine Verbindung in das Internet handelt, sondern wird eben diese beiden Services über einen sogenannten Rendezvous-Punkt im Netzwerk miteinander verbinden. Das ist also ein oberflächlicher Überblick, wie die Sache technisch funktioniert. Wenn man also in den Teil des Darknet-Netz, der sich im Tor-Netzwerk befindet, hinein möchte, muss man sich also den Tor-Client installieren, und vorausgesetzt, man kennt die Adressen der Darknet-Umschlagplätze und Foren, kann man sich damit dann auch schon dorthin verbinden. Aber Achtung, eine kleine Warnung, so einfach ist das nicht. Also so ist es zwar im Prinzip so einfach, aber wenn man tatsächlich anonym bleiben und unentdeckt bleiben möchte, dann benötigt man wesentlich mehr an OPSEC, sogenannter Operational Security. Das würde aber hier den Podcast um einiges sprengen, wie man das richtig macht. Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, sind also viele von diesen Marktplätzen und von anderen Foren und auch Personen und so weiter aufgeflogen. Eben nicht, weil das Netzwerk an sich nicht funktioniert und irgendwie schlecht, sondern eben, weil es menschliche Fehler war, wo jemand dann doch irgendwie plötzlich seine richtige E-Mail-Adresse verwendet hat oder sonst so irgendetwas in der Art und Weise. Wie gesagt, wie man das richtig macht, würde aber zweifellos den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Und damit bin ich jetzt auch schon am Ende angekommen mit diesem dritten und letzten Teil von unserer Darknet-Serie. Ich hoffe, ich habe hier ein wenig wieder in die Geheimnisse des Darknet einführen können und habe ich da ein bisschen erleuchten können, wie die ganze Sache im Hintergrund tatsächlich funktioniert, und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Antares Tech Talk. Pfiat ein!
Antares Netlogics ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema? Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.